Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 36, Obstschutz. Yo, hallo, zurück beim Farmcast.
Ja, hallo.
Heute haben wir die letzte Folge oder das letzte Interview, das, was wir von der Grünen Woche noch mitgebracht haben, oder?
Genau. Kosten? Und zwar von Bernd Rieger, der ist Verkaufsleiter von dabei war. Aber das hören wir uns dann nachher an.
Jo, der hat da zum Obstschutz, ich sag mal, ist auch Pflanzenschutz im Endeffekt, aber ohne Spritzmittel. Mhm. Da haben die ein paar, sage ich mal, innovative Ideen, innovative Lösungen und die stellt er dann uns ein Stück weit vor und wir unterhalten uns auch zum Thema Obst eigentlich relativ umfangreich noch zusätzlich.
Aber jetzt erstmal, Peter, wie war deine Woche?
Oh ja, die Woche hatte ich ziemlich viel, wie soll ich denn jetzt nochmal sagen? Du kannst jetzt ja rauspiepsen, Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. An meiner Biogasanlage war jetzt eine Pumpe verstopft. Ja, das zweimal die Woche jetzt schon.
Oje.
Ja, das passiert ab und zu mal. Manchmal hat man da eben einen Fremdkörper, wie zum Beispiel ein Stück Holz, ist manchmal in der Gülle ist, man hat ja eigentlich im Endeffekt in dem Sinne keinen Filter, wo man die Gülle vorfiltert und da kann man ein Stück Holz zum Beispiel reinfallen oder ein Ast bei der Silage. Mhm, okay. Ja, du warst ja schon mal dabei am Schlepper, wenn du da an so einer Baumzeile entlang fährst, kann man am Ast hängen bleiben, fällt runter, hast im Silo und später kommt es eben auch in die Biogasanlage. Mhm. Und sowas kann sich dann in so einer Pumpe ja dann eben auch als Fremdkörper mal anstauen, sage ich mal, und an dem baut sich dann immer mehr Material auf, ja, wie zum Beispiel Gras oder so. Mhm. Das kann man sich wie so vorstellen wie im Bach, ne? Im Endeffekt, wenn da mal ein Ast quer steht, dann bauen sich immer mehr Äste auf, bis dann irgendwann ein Damm entsteht, so wie es der Biber ungefähr macht.
Ja, genau.
Ja, und die Pumpe, die muss sich dann zerlegen. Ja, da kannst du ja sicherlich vorstellen, wie man dann da riecht am Abend.
Oh, lecker. Ach, so bist du richtig reingesprungen, rumgeschwommen, runtergetaucht, hast dann die Pumpe unter Wasser, Luft angehalten und...
Unter Gülle, nee, so schlimm ist es nicht. Nee. Vom Arbeiten her, die steht ja stationär da in einem extra Raum, in einem Pumpenraum. Ja, vielleicht lade ich noch ein Instagram-Foto hoch, vielleicht nicht unbedingt, wo man alles sieht, aber zumindest, dass man das Gerät mal sieht.
Ja.
Aber ja, das war eine ziemliche, Arbeit. Also ich habe auch, glaube ich, einen Tag gebraucht, bis ich wieder normal gerochen habe.
Okay, sehr interessant.
ja, das war eine spannende Sache. Und das andere, was die Woche noch passiert ist, habe ich ja auf Instagram, das Bild ist ja schon länger jetzt drin. Wir haben mit einem Sägespaltautomat, so sagt man halt, haben wir Brennholz gemacht. Jo, Thorsten, und was kannst du dir unter den Sägespaltautomaten wohl vorstellen?
Ich würde sagen, das ist so ein, da haust du den Baumstamm rein, größeren Holzstücke und der schiebt oder drückt den Holzstamm gegen so ein, wie so eine Art Messer und zerteilt den?
Ja, fast. Ja? Also so funktioniert im Endeffekt ein Holzspalter, ja, genau. Mhm. Bei dem Sägespaltautomaten, sage ich mal, das ist so ein Ding, das hängt man hinten an den Schlepper ran, sieht man, wie gesagt, bei Instagram auch. Das Foto, was wir auch auf der Homepage verlinkt haben, unsere Instagram-Bilder. Und im Endeffekt haben wir dann so große Teile, die sind 4 Meter lang, so Baumäste oder kleine Bäume oder Baumstämme, wie du gerade gesagt hast. Und das Gerät geht dann, sage ich mal, halbautomatisch. Dann steht ein Bediener dort, also ein Mensch bedient das Gerät. Da ist vorne so ein Förderband, da zieht man dann den Baum praktisch ein oder den Holzstamm. Dann hat einen Anschlag vorne, da kann man einstellen, ob man 25 cm oder 33 cm will. Das sind so die gängigsten Scheitholzformate oder Längen, die man eigentlich so draußen hat für die Öfen. Ne? Manche Öfen sind kleiner, da passen nur 25 cm rein und in andere Öfen passen eben halt 33 cm lange Scheithölzer rein. Mhm. Und der schneidet das dann mit einem riesengroßen Sägeblatt praktisch ab, den kompletten Baum, auf diese 33 beziehungsweise 25 Zentimeter, also auf die bestimmte Länge, die er auch selber praktisch vorgibt. Mhm, okay. Genau, und da fällt das eine Ebene tiefer und da fällt es praktisch in so einen riesengroßen Stempel oder in so eine riesengroße Presse und dann macht er genau das, was du sagst, presst praktisch das Holzstück gegen einen großen Metallstamm
Mhm.
Und dahinter kommt dann eben das gespaltene, kleingespaltene und abgeschnittene Brennholz raus. Also,
ja, cool.
Ja, also ist ein ganz cooles Gerät. So geht halt relativ fix, weil früher oder bevor man so ein Gerät hat oder Leute, die so ein Gerät eben nicht haben, die müssen erstmal das Holz entweder, oft macht man es auf Meterstücke und spaltet es dann als Meterstück und schneidet es dann danach kurz ab, dann hat man halt mehrere Arbeitsgänge und das vereint halt praktisch das Gerät alles auf einmal und man kann halt relativ schnell ziemlich großen Haufen Brennholz machen.
Ja, also bei meinen Eltern weiß ich noch, da habe ich auch ab und zu mal Holz schneiden und hacken müssen. Ja, schon echt ganz schön mit Arbeit verbunden und so ein Gerät nimmt einen da ganz schön die Arbeit ab, muss man schon mal sagen, also
ja.
Ich meine, bei dir sind es ja auch ganz andere Mengen. Also das kann man jetzt auch nicht mit einem normalen Haushalt gebrauchen, vergleichen.
Ja, genau. Und da ist es halt so, wie du sagst, er nimmt dir halt alles ab. Du haust vorne das eigentlich fast den ganzen Baum rein, also der halt vorabgelenkt ist und hinten kommt eigentlich fertige Brennholz dann raus, ja.
Mhm.
Um das noch dann abzuschließen, das Thema, dass man auch dann, dass ich auch alle Informationen dazu raushau, das Scheitholz wird dann ist dann eben auf einen Haufen aufgeschüttet und das holen wir dann und fahren es bei uns in so eine große Halle und da sind so verschiedene Buchten und da drin wird dann das Holz getrocknet, ja, weil eben halt trockenes Holz brennt natürlich besser wie feuchtes Holz und wir trocknen das Scheitholz eben dann auch mit Biogasabwärme, die wir da eben dann nutzen, ja.
Ah, super.
So, ja, das ist die Woche so passiert.
Okay, cool. Gut, dann gehen wir jetzt mal in das Gespräch mit Bernd Rieger, oder? Peter?
Ja, das haben wir, wie gesagt, noch von der Grünen Woche dabei und freuen uns jetzt, ja, was der uns so zu sagen hat.
Wir haben hier Herrn Bernd Rieger, Verkaufsberater von der BayWa.
Ja, und es geht zum Thema Obstschutz, aber da sagt uns er auch gleich nochmal mehr dazu. Aber jetzt zum Einstieg vielleicht nochmal ganz kurz, was ist eigentlich die BayWa?
Ja, die BayWa ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in München, hat, sagen wir so, die drei operativen Segmente, hauptsächlich sind Agrar, Energie und Bau, wo sie hauptsächlich tätig sind. Ergänzungssegmente sind Innovation, Digitalisierung, Energie, erneuerbare Energien, was dazugehört, rund 17.000 Mitarbeiter auf verschiedenen Standorten.
Thema ja, Kulturschutz, ja, eigentlich im Obstbau oder geht es jetzt da auch noch mehr als um Obst?
Also hauptsächlich geht es beim Kulturenschutz, der bei der BayWa am Bodensee hauptsächlich angegliedert ist, in Tettnang. In erster Linie werden natürlich Kernobst und Steinobst geschützt vor Unwettereinflüssen. Allerdings kann natürlich auch im Bereich Weinbau, es kann abgespeckt auch für Avocados überdacht werden, was wir auch schon gemacht haben, oder artfremd, sagen wir mal, Autoüberdachungen ist genauso möglich, eben vor Umwelteinflüsse zu schützen.
Und die Umwelteinflüsse sind dann sowas wie ja, Wind, zum gewissen Teil Hagel, die Sonne eben auch oder halt auch sowas wie Vögel und Insekten, oder?
Genau, also sagen wir so, die Grundumwelteinflüsse, die eigentlich durch die Umweltveränderungen grundsätzlich auf dem Kontinent sich stark ändern. Das ist zum einen, es werden mehr Unwetter, somit auch mehr Hagel zum Beispiel, Regen-Thema, aber auch die steigende Sonneneinstrahlung, wo den Landwirten oder den Produzenten von Obstständen auch immer mehr Probleme macht. Das andere Thema natürlich Frost. Das sind so die Bereiche, wo man hauptsächlich schützen muss.
Warum muss man eigentlich schützen? Ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, ja, wenn so eine Sonne ist, okay, gibt es einen Sonnenbrand, aber deswegen ist jetzt, glaube ich, der Apfel nicht sofort verdorben. Ja, genauso wie ja, beim Hagel und bei den Insekten, okay, ich meine, ich kenne das von zu Hause, wie ihr alle wisst, ich bin ja Landwirt, bei mir wächst der Apfel ja auch am Baum. Gut, es gibt mal einen, der hat einen Wurm und der andere ist wieder okay, es gibt mal einen, der hat einen Sonnenbrand. Ja, aber ich lebe ja noch. Aber was ist so der Grund, warum braucht man eigentlich so, ich will jetzt nicht sagen Pflanzenschutz, weil für mich ist immer so der Pflanzenschutz eher so die Chemie. Aber ich glaube ja eher, da wollte er ein wenig entgegenwirken, aber das ist so der Grund, warum geht man so die Richtung?
Also wenn alle so denken würden wie du jetzt, dass ein Wurm drin sein darf, dann bräuchte man deutlich weniger Anlagen, wo man überdachen muss, gell? Aber grundsätzlich, der Grund ist an sich einfach der gestiegene Nachfrage vom Verbraucher. Gell? Also der Druck kommt vom Verbraucher nach makellosem Obst. Das heißt, der Großteil der Leute wollen im Handel oder im Markt oder wo auch immer gekauft wird oder online. Es gibt ja unglaublich viele Marktstrategien, eigentlich ein makelloser Apfel. Ein makelloser Apfel ist für den Produzenten unglaublich schwierig, mit den Umwelteinflüssen, wo wir da sind, zu produzieren. Und eben eine effektive Möglichkeit, um Qualitäten abzusichern, ist eben die Überdachung. Das heißt, ein Hagelnetz über die Äpfel oder eine Folie über Kirschen reicht aus, um die Qualität zu schützen. Sprich, dass der Verbraucher seinen makellosen Apfel hat, aber auch der Produzent eben seine kostengünstig, effektive produzieren kann.
Muss man so sagen, es ist im Endeffekt ja, entsteht jetzt alles durch die Nachfrage des Verbrauchers im Endeffekt, dass es solche Systeme gibt. Ja, natürlich ist es auch irgendwo ein Stück weit Ertragssicherung mit Sicherheit, aber im Endeffekt ist der makellose Apfel eigentlich so das Endprodukt, weil der verkauft sich am besten.
Weil ich finde jetzt, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, bin ich natürlich von denen, kaufe ich ja eher einen makellosen Apfel als jetzt einen Apfel, der vielleicht nicht so aussieht. Ne? Bei Bio weiß man ja, dass die Bio-Äpfel jetzt kleiner sind vielleicht und nicht so schick aussehen, ne? Zum Beispiel.
Genau. Also die vielleicht nicht ganz die Optik haben, aber qualitativ an sich von den Inhaltsstoffen und von dem Geschmack ziemlich ähnlich sind. Aber grundsätzlich greift der Verbraucher so gewisse Studien eben zum makellosen Apfel. Oder bei der Kirsche kann man eben, also diese kleinere Kirschen oder wenn man größere Kirschen eben dran sind, wo fester auf dem Biss sind, greift eher der Kunde zu diesen Kirschen, die aber dann auch noch produzierbar sind unter Dach. Gell? Weil eben der Platzen sie einfach. Gell. Das ist für den Produzent nicht möglich und es geht auch zum einen für den Produzent um Effektivität in der Bewirtschaftung, sprich das ist sein Geld, aber auch um Chemie zu reduzieren, was ja an sich was Gutes ist, sage ich mal, für den Verbraucher, dass der einfach vielleicht weniger spritzen muss oder einfach da ein anderes Mikroklima unter der Überdachung hat.
Da wollte ich jetzt gerade auch nochmal drauf zurück. Im Endeffekt wollt ihr ja auch mit diesen Systemen auch dem chemischen Pflanzenschutz eigentlich damit reduzieren und ein Stück weit entgegenwirken, weil das ist ja auch absolut so der größte Kritikpunkt wahrscheinlich, den der Verbraucher hat, eben genau chemischer Pflanzenschutz, oder?
Ja klar, das Thema Chemie wird immer prägnanter, sage ich mal, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt und je mehr der Verbraucher sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Gell? Und auch in der Presse wird immer mehr das Thema genommen und darum ist es auch in der professionellen Landwirtschaft ein Thema. Allerdings muss man eben sagen, die Produktion ist nicht ganz einfach durch die Klimaveränderung. Man hat viel Regen, man hat viel Sonne, das heißt gewisse Krankheiten können da sein. Und die muss man dann irgendwie bekämpfen oder auch schützen. Es ist ja nicht alles nur Chemie, sage ich mal, für den Apfel, sondern das ist auch, manchmal muss man auch gewisse Dinge einsetzen, dass der Baumwuchs funktioniert, dass die Knospe ausgebildet wurde, dass die Blüte kommt und dass es eben dann zum Produkt kommt, wo man in den Handel bringen kann, gell, oder zum Endverbraucher. Und da muss es viele Dinge zusammenspielen. Gell.
Sind dann damit die Mineralien gemeint, so die man auch jetzt zum Beispiel selber im Garten nimmt, um zum Beispiel dass der Salat besser wächst oder sowas, also eigentlich so wie so Ernährungszusatzmittel für Menschen sozusagen, nur für die Pflanze?
Ja, so ganz übertrieben gesagt kann man das so sagen, ja genau. Man muss ja gewisse Düngung vornehmen, dass einfach der Pflanzenwuchs funktioniert. Natürlich wird nicht nur alles über Dünge gemacht, es wird auch über Schnitttechnik gemacht, gell? Also so, dass der Baumkultur gewahrt wird, gell? Und so kann man es aber ungefähr sagen. Man muss dem ein bisschen Stoff geben, dass der Baum wächst und somit auch die Früchte dann kommen.
Okay, dann nochmal zurück eben zu dem System Kulturenschutz. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie gesagt, das ist ja dann ohne Chemie. Wie werden die Pflanzen eigentlich dann geschützt?
Es geht schon los mit der Baumerziehung. Das heißt, der Baum wird versucht durch Schnitttechniken, durch Sorten, durch Unterlagen relativ höhentechnisch überschaubar zu halten. Dann wird ein Grundgerüst gebaut, über das natürlich gegen die Witterungsverhältnisse abgesichert werden muss. Sturm, hohe Windgeschwindigkeiten, Seitendruck, Unwetter, Hagel. Und darauf kommt dann das Gewebe, das dann sich richtet nach der Kultur. Gell? Das heißt nach der Lage, in welchem klimatischen Raum es sich das aufbaut. Also es gibt helle Netze, es gibt ganz schwarze Netze, das heißt, da sind Lebenszeiten, aber auch eben schwarze Netze halten länger grundsätzlich, von der mehr UV-Stabilisatoren drin und somit habt ihr längere Lebenszeit für den Produzenten. Und bei gewissen Sorten sind eben dunklere Netze für die Sorte besser, sprich, dass der Apfel, sagen wir mal, roter wird, also ein richtig schönes Rot wird und der Green Star schöne grüne Farbe hat. Das ist ja auch das, was der Verbraucher dann anspricht. Gell? Wenn die Farbe richtig leuchtend grün, rot oder gelb ist, dann ist er eben auch ein Verkaufsargument.
Also das heißt, ihr könnt eigentlich damit nicht nur die Pflanze mit einfachsten Dingen, beschreibe ich es jetzt mal, wie einem Netz oder einem Dach schützen, sondern ihr könnt eigentlich auch damit gewisserweise auch das Endprodukt ein Stück weit beeinflussen.
Ein Stück weit kann man es beeinflussen, ja, genau. Ausfarbung oder auch Größen kann man ein Stück weit beeinflussen. Klar, viele Dinge, sagen wir so, die Umwelt macht solche Kapriolen, da kann man nicht alles machen. Gell? Man sagt immer so, die Werkstatt ist bei den Landwirten im Freien oder in der Natur und auf die muss man sich anpassen. Gell? Und das versucht der Produzent zu machen und das eben auch immer Kostenbereich, gell? Weil zu hoch darf es nicht wässern. Gell? Man muss dann sehen, man muss oft Kulturschutz oben drüber machen, man muss aber dann auch schauen, dass die Pflanze zum Beispiel Wasser bekommt, das heißt, unten muss eine Bewässerung rein und so weiter und das kostet natürlich was und das Produkt soll ja nicht zu teuer werden, weil der Endkunde eben auch nur bereit ist, eben im Vergleich zu anderen Obstsorten, gell? Also der Apfel oder die Birne oder die Kirsche steht ja, sage ich mal, im Konkurrenzkampf mit der Südfrucht im Lager. Gell? Und da kommen ja oft Früchte zu anderen Produktionskosten eben im Handel an. Gell?
So eigentlich, das war super erklärt. Also von meiner Seite auf jeden Fall mal war mega spannend, selbst für mich als Landwirt jetzt mal das so zu erfahren.
Ja, von meiner Seite auch. Also ich habe das jetzt schon gut verstanden, auch dass es kostentechnisch für den Landwirt selber auch eine gute Sache ist.
Vielleicht nur eins sage, dass der Kunde sichert dann entweder dann mit den Netzen, gell, oder spart sich dann auch eine Versicherung, gell. Das wäre eine Alternative zu Netzen. Aber ich denke, die wesentlichen Dinge haben wir angesprochen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke, super.
Ja, danke, herzlichen Dank.
Ja, wie man hört, ist es eigentlich doch ein relativ spannendes Thema, oder Thorsten?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, dass man halt auch Pflanzen schützen kann, ohne Chemikalien anzuwenden. Ja, da habe ich vorher überhaupt nicht dran gedacht. Da habe ich immer gedacht, ja, du musst definitiv spritzen oder andere Sachen anwenden. Aber dass man das damit auch einiges abhalten kann, war mir vorher noch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich meine, bei dir, hast du davon schon vorher gewusst?
Ja, nee, und das war auch relativ spannend so in der grünen Woche, weil das hat sich ja dann eigentlich relativ spontan ergeben, das Interview. Mhm. Und wir wussten jetzt auch nicht so richtig, auf was wir uns eingelassen haben, mehr oder weniger als im Vorfeld, und haben uns gedacht, okay, das Thema, da kennen wir uns jetzt beide eigentlich überhaupt nicht aus, aber das hat sich ja echt dann super spannend eigentlich entwickelt für euch Zuhörer, glaube ich. Also
ja, definitiv.
Von dem her fand ich das echt ein spannendes Interview, weil es auch für mich mal was Neues war, natürlich für dich. Ja, natürlich auch.
Ja, wahrscheinlich, du kennst dich da ein bisschen besser wahrscheinlich aus als ich, aber grundsätzlich finde ich schon allein das, was ich ja eben schon gesagt habe, ohne Chemikalien die Pflanzen zu schützen, eine echt super Sache auch.
Vor ein paar Folgen hat mir das Thema schon mal angesprochen, ne? Dass ich da mit dem Drohnenzeug ja auch ein bisschen rumhantiere, und das ist ja im Endeffekt dasselbe. Da benutzt man ja auch das ist ja auch biologischer Pflanzenschutz. Das mit dem Maiszünsel, das könnte man ja mal eventuell nochmal ein Stück weiter ausweiten, das Thema. Da können wir ein paar Minuten länger mal drüber sprechen.
Genau, da kennst du dich ja ziemlich gut aus, glaube ich, mittlerweile,
ja.
Ne?
Ja, genau. Habe ich mich auch intensiv damit befasst. Mhm. Aber das ist ja im Endeffekt auch dasselbe. Man nimmt da ja auch einen biologischen Feind, um praktisch einen Schädling zu bekämpfen. Also auch ohne Pflanzenschutz, ohne Chemie.
Also sehr stark auf jeden Fall. Auch nochmal danke an BayWa, dass wir das Interview machen konnten und durften.
Ja, weil das ist wirklich für mich auch mal so ein Ding, von Milch hört man ständig was, von irgendwie vom Ackerbau hört man ständig was.
Genau.
Oder von der Schweinehaltung hört man ständig was, aber so das Obst, der Obstbau ist eigentlich immer so ein Thema, was eigentlich nicht so oft angesprochen wird. Und oft, wenn man was vom Obst hört, hört man es eigentlich im Zusammenhang mit Pflanzenschutz im Chemiebereich eigentlich, ne?
Genau, du denkst ja immer so, ja, die Äpfel sind alle gespritzt, deswegen geht man nach Hause und wäscht die alle, ne? Und so, man wäscht ja immer das Obst, sollte man ja sowieso machen, aber
ja, gibt halt auch andere Ansätze.
Genau,
finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema, da mal sich damit zu befassen. Die Folge ist soweit am Ende. Es sind ja wieder sau spannende Informationen dabei gewesen.
Genau.
Sau spannend.
Ja.
So, ja, zum Abschluss, Thorsten.
Ja, besucht uns auf www.farmcast.de, da ist unser Blog, da könnt ihr euch gerne mal einbringen und Kommentare hinterlassen oder so. Dann haben wir
Instagram, was zum größten Teil ja eigentlich ich mitverwalte, weil bei mir gibt es meistens die spannenden Bilder.
Ja, eben.
Ja, und du bist eigentlich der Typ für
Twitter, unser Farmcast Podcast. Bei Instagram findet man uns unter
Farmcast-Podcast, habe ich vergessen, ja, sorry.
Ja. Und Facebook haben wir ja noch, Facebook Farmcast, der Landwirtschaftspodcast.
Und natürlich unsere Homepage und überall auf allen Kanälen, schaut vorbei, abonniert uns, hinterlasst mal einen Kommentar, stellt Fragen, gebt Anregungen.
Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir Fragen, Anregungen bekommen. Auch gerne mal Kommentare irgendwie hinterlassen, ob auf Twitter, Instagram oder Facebook. Wir gehen da gerne drauf ein. Und lesen die natürlich auch gerne hier vor.
Ja, und beantworten sie natürlich dann auch.
Genau.
Was natürlich, um den Podcast noch erfolgreicher zu machen, beziehungsweise um uns noch mehr Reichweite zu geben oder um noch mehr Reichweite zu erreichen, auf iTunes wäre es cool, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Ja, um einfach dann noch mehr Verbraucher und noch mehr Zuhörer mit Informationen versorgen zu können, damit die gesamte Gesellschaft wieder mal ein bisschen mehr Einblick in die Landwirtschaft bekommt, was ja unser Anliegen ist.
Genau, definitiv hast du da recht. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.